Wir lesen miteinander Gottes Wort. Eine der schönsten Dinge, die wir miteinander machen können. Und wir lesen eines der besten Kapitel der Bibel. Jetzt überlegt ihr natürlich, was das sein könnte. Da gibt es natürlich verschiedene Theorien dazu. Aber ich habe vor kurzem hier im Gottesdienst jemanden getroffen, der hat es absolut erfasst gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vor ein paar Wochen saß ganz überraschend und ausgerechnet auch noch da, als wir uns über das Thema Bibel unterhalten haben, hier vorne bei mir auf dem Sofa der Jürgen. Der kam da gerade rein mit so einer Alkoholfahne und alles und hat sich da irgendwie auf das Sofa verirrt. Und als ich ihn gefragt hatte, ob er die Bibel liest, hat er gesagt, nur das Gute. Und auf die Frage, wo denn das Gute steht, da hat der Jürgen korrekt geantwortet. Auf der ersten und auf der letzten Seite. Unsere Bibel hat 1189 Kapitel. Und von diesen 1189 Kapiteln gibt es genau vier, die eine Welt ohne Sünde und ohne Probleme beschreiben. Nämlich die erste zwei und die letzte zwei. Und zwischendurch lesen wir, wie Gott sich anschickt, in seiner Gnade nicht einfach Schluss mit dieser Welt zu machen, sondern wie er durch die Jahrhunderte hindurch wirkt, um seinen Plan umzusetzen und das Problem der Sünde, diesem Problem mit allen seinen Folgen ein Ende zu bereiten. Also die besten Kapitel sind wirklich die, wo ganz am Anfang und ganz am Schluss stehen. Und wir lesen heute von ganz am Schluss Kapitel 21 aus dem Buch der Offenbarung. Nicht das ganze Kapitel, aber die ersten paar Verse. Da heißt: Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O. Wir würden heute sagen das A und das Z, weil bei uns das Z der letzte Buchstabe ist. Ne? Der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, bei dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Soweit einmal aus einem der schönsten Kapitel der Bibel. Wer in den Kalender reingeschaut hat heute, der hat festgestellt, dass der heutige Sonntag einen Titel trägt. Heute ist Volkstrauertag. Eingeführt nach den Schrecken zweier Weltkriege, die Europa und die ganze Welt erschüttert haben, wo unsäglich viel Leid geschehen ist, hat man diesen Tag dazu bestimmt, zur Erinnerung daran, an all den Schrecken von damals und den Schrecken, der noch heute auf der ganzen Welt geschieht. Und das nimmt ja kein Ende. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier und heute auf der ganzen Welt Frieden hätten. Wer mal ein bisschen in die Nachrichten reinschaut und sieht, wo die Konflikte gerade toben, und bei vielen bekommen wir ja gar nicht mehr, nichts davon mit mehr, weil das ja einfach für unsere Nachrichten nicht relevant erscheint. Wer allein diese Woche wieder gelesen hat, wie in Nordkorea 80 Menschen öffentlich hingerichtet wurden, nur um zu zeigen, wer hier die Macht hat im Land. Wer solche Dinge liest, der sieht, dass die Schrecken immer noch kein Ende haben. Biblisch gesehen sollte uns das nicht überraschen. Die Bibel erklärt uns, dass wir in einer Welt leben, die seit diesem dritten Kapitel, wo es dann das Schöne am Anfang aufhört, die seit dem dritten Kapitel durch die Sünde zerstört ist. In einer Schöpfung, die nicht mehr so funktioniert, wie Gott sich das mal gedacht hatte. Und wo man damit rechnen muss, dass das Auswirkungen zeigt, dass Böses geschieht in dieser Welt. Und manchmal bekommen wir das hautnah mit. Manchmal sind wir diejenigen, die betroffen sind, die von dem Leid in dieser Welt die Leidenden sind. Das geht ja bis in so ganz persönliche Dinge hinein. Konsequenzen der Sünde sind eben nicht nur, dass Menschen nicht mehr richtig miteinander umgehen. Konsequenzen der Sünde sind auch solche Dinge wie, dass Menschen heute sterben, der Tod, dass Menschen krank werden, ist nicht eine direkte Konsequenz immer von eigener Sünde in dem Sinn von, du hast was falsch gemacht, jetzt macht Gott dich krank. Aber dass es Krankheit überhaupt gibt auf dieser Welt, ist ein Teil dessen, was die Sünde zerstört hat in Gottes guter, ursprünglicher Schöpfung. Und das heißt, wir sind da alle mit Betroffene in diesem Ganzen. Und dann reden wir über gute Nachricht. Ausgerechnet am Volkstrauertag, wo uns all dieser Schrecken vielleicht wieder neu vor Augen steht. Und ganz bewusst würde ich nach fast einem Jahr über das Thema gute Nachricht heute mit euch die gute Nachricht mal vom Ende her anschauen. Weil ich denke, dass das die passende Antwort ist auf diese Fragen. Ich finde es immer lustig zu sehen, wenn meine Schwiegermutter einen Roman liest. Macht sie nicht so oft, sie liest mehr E-Mails wie Romane. Aber wenn sie dann einen Roman in die Hand nimmt, dann nimmt sie den so in die Hand, wie wenn das ein hebräisches Buch wäre. Wisst ihr, wie man hebräische Bücher liest? Also die Hebräer, die schreiben ja von rechts nach links und deswegen fängt ein hebräisches Buch immer von dem, was für uns die Rückseite ist, her an. Ne? Das ist immer lustig, wenn man Hebräischstudenten das erste Mal mit der hebräischen Bibel sieht, die legen die nämlich immer alle falsch rum auf den Tisch. Ne? Mit der Rückseite nach oben. Weil man die muss eigentlich andersrum hinlegen muss. So liest meine Schwiegermutter Romane. Die fängt immer von hinten an. Und ich sage, ihr müsst erst einmal gucken, wie das ausgeht. Ob sich das überhaupt lohnt, dieses Ding weiter zu lesen. Und wenn es dann tatsächlich interessant ausgeht, dann, da hat sie ein ganz seltsames System, dann liest sie irgendwo in der Mitte weiter, um mal zu gucken, wie denn das so überhaupt dahin geht. Und irgendwann entscheidet sie dann, ob sie das Ding auch tatsächlich mal von vorne lesen will oder nicht. Interessanterweise gibt es andere Bereiche, wo man das sogar lernt, so zu machen. Im Lesen von wissenschaftlichen Arbeiten zum Beispiel lernt man als Student recht schnell, dass wenn man eine recht umfangreiche Artikel zur Verfügung gestellt kriegt, die vielleicht was mit dem Thema zu tun haben, das ich gerade studiere, dann liest man als allererstes die Einleitung, die meistens recht kurz ist, um mal zu wissen, wo denn das hingehen soll, und dann liest man den Schluss von dem Ganzen, um zu sehen, was denn rauskommen soll angeblich bei dieser wissenschaftlichen Arbeit. Und dann hat man ein ziemlich genaues Bild, ob es sich lohnt, den Mittelteil auch zu lesen von dem ganzen Ding oder ob man lieber mit einem anderen Buch weitermacht. Aber es gibt halt Geschichten, die kann man gar nicht vom Ende her lesen. Wenn du die Zeitung aufschlägst und jetzt aktuelle Nachrichten, nehmen wir einfach mal ein aktuelles Beispiel, spannender innenpolitischer Krimi, jetzt gerade Koalitionsverhandlungen und sonst was. Ne? Keiner weiß noch, wie das genau ausgeht, wobei man sich so ungefähr ausmalen kann. Aber du kannst nicht sagen, jetzt blättern wir halt bis zum Ende mal und gucken, was da am Schluss und wer welcher Minister ist und so. Ja? Das kannst du nicht. Aus dem einfachen Grund, das ist noch gar nicht passiert. Der Teil der Geschichte ist noch gar nicht geschrieben. Und so spannend es manchmal wäre, vorausschauen zu können, ja, so wenig können wir das. Und wir stecken oft mittendrin in der Geschichte. Eine persönliche Geschichte ist es genauso. Da steckst du in einem Problem oder du bist krank, du leidest. Und es stellt dich vor Fragen, wie wird das ausgehen? Wie wird das weitergehen? Wird das wieder besser werden? Wird Gott eine Antwort schicken? Wird mein Leben irgendwie wieder in die normalen Bahnen zurückkommen? Und da wäre es schön, man könnte einfach mal von rausblättern und so das Ende lesen und dann sagen, ach ja, okay, gut. Also das erleichtert mich jetzt doch, das zu sehen. Und jetzt, wo ich das weiß, da macht es auch nicht so viel aus, wenn es noch ein paar Tage schwierig wird. Ich weiß ja, es wird wieder gut. Aber das kann ich nicht. Ich stecke ja noch mittendrin in der Geschichte. Aber ein Stück weit kann ich es doch. Gute Nachricht vom Ende her lesen. Und ein ganz entscheidendes Stück dieses Endes habe ich euch heute vorgelesen. Tatsache ist, das Ende dieser guten Nachricht, mit der Gott in meinem Leben Geschichte schreiben will, das ist ja schon bekannt. Da hat Gott eine ganze Menge dazu gesagt. Sicher nicht in allen Details. Aber die großen Linien, die kenne ich heute schon. Johannes schreibt, danach sah ich, und dann beschreibt er dieses große Bild von Himmel und Erde, rausgenommen aus einem Buch, das ganz viel Visionen enthält, wo Gott diesen Johannes schon vorausblicken ließ in Dinge, die eben noch nicht geschrieben sind. sicher mit sehr vielen Details, die uns oft unverständlich erscheinen, sicher auch mit deutlich weniger Details, wie es manche Christen gern hätten. Also ich sage seit Jahren, es ist gut, einen guten Verdacht immer zu haben gegenüber all den Büchern über Offenbarung und Endzeit, die euch mit 100.000 Schaubildern und Pfeilen und sonst was fast minutengenau sagen können, wie das ablaufen wird in der Endzeit. Das wäre schön, wenn das alles wirklich so genau in der Bibel drinstehen würde. Ist aber meistens etwas schwieriger, denn ganz viel davon sind nur Theorien, die man auch ganz anders lesen kann. Und wenn man mal sich konzentriert und schaut, dann sieht man, dass es aber große Linien gibt, dass das Wesentliche uns sehr wohl bekannt ist. Und den Rest, das warten wir mal ab, wie es wird. Hauptsache, es wird gut und mit Jesus wird es das auf jeden Fall. Das Ende, die großen Linien des Endes sind heute schon bekannt. Und dann schaue ich da rein in dieses Bild und dann fällt mir noch was auf. Das ist mir diese Woche wieder aufgefallen. Wir haben nämlich genau diesen Text in Crosswalk gelesen. Da ist gerade unser aktuelles Thema bei einer Gruppe, ist das Ende. Himmel und dann geht es mal irgendwann auch über die Hölle und über Jesus kommt wieder und solche ganzen Geschichten, worauf wir uns freuen als Christen. Und da habe ich gesagt, wir lesen heute einen Text aus der Offenbarung. Dann hat spontan jemand gesagt, oh, die lese ich nicht so gern, das macht mir immer Angst. Und es ist so eine Reaktion, die ich immer wieder beobachte in christlichen Kreisen. Und eigentlich ist es seltsam, wenn man sich mal vor Augen malt, aus welchem Zusammenhang die Offenbarung kommt. Johannes, der Apostel Johannes, schreibt die Offenbarung als letztes Buch des Neuen Testaments am Ende eines langen Lebens. Ein hochbetagter Mann, so ein Führer der Christenheit, so in der Gegend um Ephesus, hat Großes getan für Jesus. Gemeinden sind gewachsen und sind aufgeblüht und dann kam die Verfolgung. Die Offenbarung ist geschrieben in einer Zeit, wo es Christen wirklich schlecht geht, wo Menschen verfolgt wurden um ihres Glaubens, viele ihr Leben lassen mussten. Der Johannes musste das nicht in dem Fall, den hat man nur, in Anführungszeichen, nur gefangen genommen. Aber nicht so in eine gemütliche Gefängniszelle, sondern selbst in seinem hohen Alter noch verschleppt auf eine Sklaveninsel in die Steinbrüche von Patmos, wo dieser alte Greis jetzt noch hart arbeiten musste. Der hat es hautnah am eigenen Leib erlebt, was es heißt, wegen seines Glaubens zu leiden. Und ganz viele seiner Geschwister auch. Und mitten rein in diese verzweifelte Zeit für die Christen gibt Gott ihm diese große Vision, die wir in der Offenbarung haben. Und das Interessante ist, wenn man die aus den Augen dieser Menschen damals liest, an die sich richtet, hat dieses Buch überhaupt nichts, aber nicht auch nur das geringste Beängstigende an sich. Sondern dieses Offenbarungsbuch ist von vorne bis hinten eine einzige gute Nachricht für Menschen, die da drin stecken in schwerster Not um ihres Glaubens willen. Weil in der Offenbarung Jesus ihnen nämlich zuruft, das fängt schon an am Anfang mit dieser großen Vision des auferstandenen Herrn, der sagt, und ich habe die Schlüssel zur Himmel und Hölle, ich habe die Macht. Und wenn ihr jetzt gerade in einer Situation drinsteckt, wo es vielleicht ganz anders aussieht und wo ganz andere Menschen die Macht zu erhaben scheinen, da sage ich, der auferstandene Gott ist Sohn Gottes, sitzt auf dem Thron. Und dann lässt er Johannes einblicken, in wie es weitergeht. Und zeigt ihnen in einem großen Bild, dass egal wie viel Schreckliches noch kommen wird, Gott nie die Kontrolle verliert. Überhaupt zu keinem Zeitpunkt. Und dass das, was am Ende rauskommt, Gottes Plan in seiner Fülle ist. Und auch wenn es zwischendurch Leiden gibt, triumphiert am Ende die Gerechtigkeit. Kommt am Ende Gott und macht alles gut. Und die, die mittendrin stecken, die können sich daran festhalten, an dieser Gewissheit. Auch wenn ich jetzt leide, am Ende werde ich auf der richtigen Seite stehen, da kommt Gott. Und dann wird all das Leiden, durch das ich jetzt gehe, keine Rolle mehr spielen gegenüber der Herrlichkeit, die ich dann leben werde. Das ist die große Botschaft der Offenbarungen von Menschen, die an Jesus glauben, steckt da überhaupt nichts Beängstigendes drin, sondern nur gute Nachricht. Gott kommt und er hat einen Plan und dieser Plan wird Bestand haben und am Ende wird alles gut. Das heißt, es ist eine freudige Grundstimmung, weil das Ziel, weil das Ende unserer Geschichte in Jesus heute schon geschrieben ist. Weil es garantiert ist, weil Jesus im Grunde genommen am Kreuz bereits das letzte Kapitel geschrieben ist, auch wenn wir die Auswirkungen davon heute noch nicht in der Fülle haben, aber wir wissen, eines Tages, da kommt er wieder. Und dann erleben wir, was das heißt, dass Sünde besiegt ist, dass der Tod keine Macht mehr hat. Dann erleben wir das alles. Das ist oft schwer zu sehen, wenn ich mittendrin stecke in so einer Geschichte und vielleicht gerade in einem der etwas schwierigeren Kapitel. Aber wie gut zu wissen, dass das Ende heute schon feststeht. Und das geht weiter, denn dieses Ende wird dadurch automatisch zum Trost. Ich finde es faszinierend, wie das beschrieben wird hier, dieses Ende. Gott wohnt mitten unter seinem Volk und dann heißt es, er wird alle ihre Tränen abwischen. Interessant eigentlich, dass Gott überhaupt in diesem Kapitel, wo er dem Johannes das gute Ende zeigt, es nochmal für nötig hält, auf die Schwierigkeiten von vorher einzugehen. Ja? Da wird nochmal über Tränen geredet, da wird nochmal über Tod geredet, da wird nochmal über Leid und Schmerzen geredet und über Angst geredet. Das wäre ja gar nicht nötig gewesen. Man hätte auch einfach sagen können, Gott kommt und macht alles gut und jetzt ist alles wunderbar. Und über das Ganze von vorher, da haben wir doch schon so viel geredet und das haben wir schon so endlos diskutiert und lasst uns jetzt nur noch über das Gute reden. Nein, Gott blickt nochmal zurück. Er redet nochmal ausdrücklich über die heutigen Tränen, über den Tod, den wir jetzt erleben, über das, den Leid und, über Leid und Schmerzen, die heute unser Leben prägen, über die Angst, die uns oft gepackt hält. Und zeigt uns damit in diesem Ausblick auf die Zukunft was ganz Wichtiges über unser Heute. Nämlich die Tatsache, dass Gott das alles sehr wohl wahrnimmt. Dass Gott das nicht übersieht. Das ist ja oft so ein Eindruck, den man vielleicht hat, wenn man mittendrin steckt in so einer schwierigen Situation. Gott hat mich irgendwie vergessen. Der kriegt es gar nicht mit, wie schlecht es mir jetzt gerade geht. Wie viele Tränen da geweint werden. Vielleicht auch ganz einsam und allein irgendwo. Wie sehr mir das zusetzt, wenn Menschen sterben. Wie sehr ich leide unter all diesem Leid. Wie sehr mich all das schmerzt. Wie sehr mich die Angst gepackt hält. Wo ist Gott in all dem? Warum macht er nichts? Wann geht es endlich zu Ende? Hat er mich einfach vergessen? Interessant, in einem Text, den ich letztes Mal euch schon mal vorgelesen habe, wo wir für die verfolgten Christen gebetet haben, etwas früher in der Offenbarung, im 6. Kapitel, da sieht Johannes eine große Menge am Fuß des Altars im Himmel, was dann erklärt wird, das sind die Seelen derer, die bereits umgebracht wurden um ihres Glaubens willen, weil sie an Gottes Wort festgehalten und sich zur Botschaft von Jesus bekannt hatten. Und die rufen Gott dort was zu, an diesem Altar im Himmel, in der Vision des Johannes, da hört er sie rufen, du heiliger und gerechter Herrscher, wie lange dauert es noch? Bis du über die Bewohner der Erde Gericht hältst und sie dafür zur Rechenschaft ziehst, dass unser Blut an ihren Händen klebt. Und das ist so eine ganz typische, zutiefst menschliche und auch in der Bibel immer wieder wiederholte Frage von Menschen, die drinstecken in einem der schwierigsten Kapitel. Wie lange noch, Herr? Hat es denn nicht bald ein Ende? Hast du das vergessen? Warum tust du nichts, Herr? Und dann kommt die Antwort darauf, erhielt jeder von ihnen ein weißes Gewand und es wurde ihnen gesagt, sie sollten noch eine kurze Zeit Geduld haben, ihre Zahl sei noch nicht vollständig, denn auch unter ihren Geschwistern, die wie sie Gott dienten, gäbe es auch noch solche, denen es bestimmt sei, dasselbe Schicksal zu erleiden und für ihren Glauben zu sterben. Und dann geht die Vision des Johannes weiter und er zeigt, wie in dieser Zeit, wo Christen leiden und sterben, dann Gott trotzdem seinen Plan umsetzt und am Ende triumphiert im Sieg. Und wenn du die Bibel durchschaust und all diese wie lange Fragen zusammenträgst, dann ist es immer und immer die Antwort Gottes, dass er sagt, ich habe das schon gesehen, ich weiß darüber Bescheid und du wirst es sehen, dass mein Plan das alles ändern wird. Halt noch eine Weile aus, hab noch Geduld, aber am Ende wird alles gut. Diese Aussage kommt immer und immer wieder. Und ich finde es so stark, dass uns Gott in diesem Einblick in die Zukunft aus das nochmal zuruft, in unser Heute. Ich weiß um eure Tränen. Ich weiß um das Leid dieser Welt. Ich weiß um den Tod, der euch zu schaffen macht, um eure Schmerzen, um eure Angst. Haltet noch aus, denn eines Tages, das dürft ihr euch gewiss sein und das darf euch heute schon trösten, eines Tages werde ich dem allen ein Ende machen. Eines Tages werde ich kommen und dann wird alles gut. Und es tut gut, das zu hören, mittendrin in diesen Momenten. Das Ende ist heute schon ein Trost, denn Gott sieht meine Tränen. Gott weiß um mein Leid. Und dann lese ich diese Sätze nochmal neu. Er wird all ihre Tränen abwischen. Ich finde es stark, diesen Satz gerade auch zu lesen heute am Volkstrauertag. Er wird alle ihre Tränen abwischen, ist ein Satz der Hoffnung. Es ist interessant, wie das formuliert ist. Denn Gott hätte ja auch einfach dem Johannes zeigen können, es gibt jetzt keine Tränen mehr. Weißt, da kommt Gott und puff, alle sind froh und man erinnert sich nicht mehr dran an das, was vorher war. Und es ist, wie wenn das nie passiert wäre und alles ist gut. Aber das ist nicht das, was hier steht. Da steht nicht nur, es gibt keine Tränen mehr, sondern da steht, Gott wird alle Tränen abwischen. Und es geht deutlich über dieses, es gibt halt keine Tränen mehr hinaus. Das bringt das Bild von einem Gott, der sich niederkniet zu seinem weinenden Kind und das Taschentuch aus der Tasche zieht und das Kind in den Arm nimmt und sagt, ich weiß um all das, was du gelitten hast. Ich habe mitgelitten mit dir und deine Tränen tun mir genauso weh, wie sie dir wehtun. Und ich nehme mich heute deiner an. Ich sage jetzt nicht bloß, lass uns das von vorher vergessen und das Neue genießen, sondern ich nehme mir Zeit für dich. Ich wische die Tränen ab. Ich möchte was Gutes tun. Ich möchte es heilen, was da vorher war. Ich möchte ganz bewusst auf diese Verletzungen, die da dahinter stehen, möchte ich eingehen und mich drum kümmern und nicht bloß sagen, lass uns ein neues Kapitel aufschlagen, sondern vorher auch die Wunden des alten Kapitels heil machen. Das ist ein Gott, der sich mit unglaublicher Liebe dem Weinenden hingibt, der Tränen nicht bloß wegredet. Also ich habe jetzt wieder hier ein Einjähriges mit der Pia daheim, ne? Und dann sieht man das ja manchmal, ne? Bei dem kleinen Kind, wenn die Frustration rauskommt und dann kann man das nur nicht richtig zum Ausdruck bringen, was einen frustriert und dann wird halt geheult, ja? Weil das Einzige ist, wie man das kommunizieren kann. Und dann funktioniert es bei dem kleinen Kind manchmal noch wunderbar, dass man einfach das Programm wechselt. Ja? Da hat sie ihren Ball gepackt und hat ihn so weit fortgeschmissen, dass sie jetzt nicht mehr hinkommt. Ja? Und dann fließen die Tränen und dann nimmst du nebendran die Rassel raus und schätterst dreimal rum und dann entdeckt sie die Rassel und dann ist der Ball plötzlich Geschichte. An den denkt sie gar nicht mehr. Und wunderbar. Aber das ist nicht das, was Gott macht. Gott sagt nicht, ach komm, ist alles gar nicht schlimm und jetzt haben wir Himmel und das Rest ist, lassen wir einfach, ne? Sondern Gott nimmt sich Zeit, deine Tränen zu trocknen. Das ist doch genial, diese Zusage. Und das ist ein Wort der Hoffnung. Unser Glaube ist ein Glaube, der von Anfang an auf dieses Ende ausgerichtet ist. Ein Glaube, der von Anfang an auf diese Hoffnung programmiert ist. Das ist das, was Gott uns heute, in unserem Heute immer wieder zurufen wird. Unser Glaube ist, was das schon ein festes Ende, ein bekanntes Ende hat, das in den Leid des Heute Hoffnung gibt, an dem ich mich immer festhalten kann. Das letzte Woche wieder erlebt, wenn man als Pastor eine Psychologin heiratet, das ist natürlich so eine Berufskombination, ne? Wo von beiden Seiten man sehr viel auch menschliche Situationen mitbekommt, mit sehr viel Leid konfrontiert wird in beiden Berufen, ne? Und das kommt dann so zusammen. Manchmal kommt es sehr geballt, was man da mitbekommt, wo man auch mitleidet dabei. Letzte Woche war dann ein so ein Moment, wo Rebecca dann aus so einer Situation rausgeschrieben hat auf Facebook, ich habe da keine Antwort, aber eins weiß ich, ohne Gott mache ich nicht mehr mit. Und jemand anders hat da noch bestätigend drunter geschrieben, ohne seine Liebe wäre es hier einfach nicht auszuhalten. Und das ist manchmal sehr wahr über unsere Welt. Wenn du konfrontiert wirst mit der Masse des Leids, das diese Welt birgt, dann ist das überwältigend. Das kann man menschlich oft gar nicht mehr verarbeiten und damit umgehen. Und das Einzige, was da noch bleibt, was es erträglich macht, das Leid dieser Welt, ist dieser Ausblick in die Zukunft hinein. Dieses feste Hoffen, dass das Leid von heute, das ich nicht einfach wegreden und wegdiskutieren kann, dass das Leid von heute in Gottes Augen ist, er hat es nicht vergessen und er hat den festen Plan, den er umsetzen wird und das weiß ich heute schon, er wird all dem ein Ende bereiten. An dieser Hoffnung festhaltend, kommt man dann auch durch die schwierigen Momente dieses Lebens. Dieses Ende der Geschichte ist schon im Heute gute Nachricht. Und das wünsche ich uns, dir und mir, dass wir uns daran festhalten können, dass in uns diese Gewissheit wächst über dieses Ende, auf das wir zugehen, so stark, dass wir uns heute, selbst in den schwierigen Momenten, schon darauf freuen können. Und eines Tages wird es dann Wirklichkeit. Und wie genial wird das sein, wenn Jesus kommt und alle unsere Tränen abwischt. Lasst uns beten. Jesus, wir reden ja nicht gern über Tränen. Wir reden gern lieber über die glücklichen Momente, aber die Tatsache ist, dass unsere Welt so voller Tränen ist und dass es auch an uns nicht vorbeigeht. Dass wir in dieser Welt mit so viel Leid konfrontiert werden und oft gar nicht wissen, wie wir damit umgehen können. Und da tut es so gut, Jesus, mit dir gemeinsam schon einmal vorausblättern zu können und das letzte Kapitel der Geschichte aufzuschlagen, die du schon geschrieben hast. Und dann dort zu lesen, dass du dieses Leid kennst. Dort neue Bestätigung zu finden, dass du hier und heute auch in unserem Leid bei uns bist. Dass du auch in den tiefsten und schwärzesten Momenten der Welt, dass du die mit deiner Gegenwart erfüllst. Und dann zu lesen, dass du dem alle ein Ende bereiten wirst. Dass es heute schon feststeht, wie es ausgeht. Und dass das Ende so genial wird, wenn du wiederkommst. Und dass du selbst, Jesus Christus, dann kommst, unsere Tränen abwischst, uns in den Arm nimmst, dich um uns kümmerst, dich zeigst, wie sehr du uns liebst. Das tust du hier und heute auch schon. Aber in bestimmten Momenten fällt uns das einfach so schwer wahrzunehmen. Dieser Blick auf das Ende gibt uns hier im Heute neue Hoffnung. Und so können wir nur uns darauf freuen und rufen mit dem Ende der Offenbarung, dann auch mit dem Johannes, der selbst in viel Leid gesteckt ist, dem das selbst Trost war, diese Worte, und der dann schreibt in seinen letzten Worten, ja, Herr Jesus, komm bald. Das rufen wir dir heute zu. Komm bald. Wir wollen dieses Ende sehen. Wir freuen uns drauf, auf diesen Moment, wenn du da bist. Danke, Herr Jesus, dass du kommst. Amen.